Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Adeptus Geimann. Das ist mein kleines Minigame, dich so zu überraschen, weil wir gehen ja, das hatten wir letztes Mal schon, ich habe so gemerkt, dass diesmal so versucht, dich so bereit zu halten. Mhm. Und dann, als ich angefangen habe zu reden, habe ich richtig gehört, wie dein Stuhl sich so bewegt hat.
Und ja, mir ist aufgefallen, weil ich habe jetzt auch nochmal in die Folgen reingeguckt, dass ich oft wirklich so ein bisschen erwartungsvoll starre, um dann zu starten. Und jetzt dachte ich mir, aktiv winken. Ich winke aktiv, begrüße alle Hörer und Hörerinnen. Hallo, hi, wir können starten.
Ja,
ich
geil.
Bin bereit. Genau.
Was wir haben uns heute als Thema die Horus Heresy rausgesucht. Also da können wir schon mal so einen groben Überblick geben. Da werden wir gleich einfach mal so ein bisschen diese Basis der Horus Heresy aufmachen. Was ist da eigentlich passiert? Warum ist die Horus Heresy so passiert, wie sie passiert ist? Und wer ist eigentlich dieser Horus Heresy?
Weil du bist ein bisschen Heresy geil, oder?
Ich bin ein bisschen Heresy geil, ja. Also da würde ich sagen, so erstmal im Vorgespräch können wir ja so ein bisschen drüber sprechen, was geht gerade so in der Welt von Warhammer ab. Mhm. Wir hatten es ja letztes Mal schon kurz angerissen, Dawn of Fire ist fertig. Es gibt jetzt eine Timeline der aktuellen Bücher, was ich sehr interessant finde und was wir unbedingt mal so, ich würde sagen, das können wir auf jeden Fall schon machen, bevor wir jetzt komplett fertig mit Dawn of Fire sind. Aber was wir auf jeden Fall irgendwann mal so zwischendrin aufgreifen müssen. Ich bin aber gerade wieder ein bisschen geil auf Nightlords.
Wieso, weshalb, warum? Wieso Heresy? Also auch das Spiel, das würde mich mal interessieren. Weil ich habe die Bücher zwar, also ich habe einige Bücher gelesen, bin so ein bisschen in der Lore drin. Das Spielsystem hat mich aber noch nicht gekriegt, wenn ich ehrlich bin.
Ich meine eigentlich die Nightlords Bücher. Die nicht Nightlords und Heresy.
Ich bin so fokussiert auf Horus Heresy.
Also wir können gleich zu Heresy gehen.
Okay, gut.
Ich stand auch letztens im Buchladen und ich hatte nochmal diese Nightlord-Trilogie in der Hand, weil die gab's so re-released als so alle drei Bücher in einem großen Buch auf Deutsch. Und da hatte ich kurz schon überlegt, ob ich die mitnehme. Aber es dann erstmal dann noch gelassen, weil ich gedacht habe, vielleicht will ich da auch die Hörbücher hören. Aber da bin ich irgendwie, du hast die noch gar nicht gelesen.
Nee, hab ich noch gar nicht.
Weil das wurde sich auch in den Kommentaren gewünscht, dass wir da mal drüber sprechen. Und das müssen wir irgendwann einbauen.
Ich komme noch nicht über den Moment hinweg. Das ist einer dieser Momente, von denen ich dir schon mal erzählt hatte, wenn ich dann im Podcast das nachhöre oder weiß, ich habe das so gesagt, dass ich nachts wach liege und mir denke, was für eine Peinlichkeit. Das war so.
Bei welche
dass ich dich Moment? Mit Heresy gerade, dass du über Nightlords die Trilogie redest und ich dachte, wir sind schon voll in Heresy drin und ich komme darüber noch nicht hinweg. Also die Peinlichkeit sitzt mir noch tief in den Knochen und ich werde höchstwahrscheinlich heute im Bett liegen und mir denken, oh Gott, das war so peinlich.
Du wärst extrem anfällig für die Nightlords, ne? Also für die Taktiken, die Nightlords benutzen.
Wieso unangenehme Momente oder?
Ja, die müssten einfach nur, weil wenn so Nightlords ja so eine Flotte angreifen, dann schicken die ja erstmal so durchs Vox so ein bisschen gruselige Geräusche und sowas. Und wenn du jetzt da so als imperialer Pilot irgendwie so in der Indomitus Flotte sitzt so und du hast da dein geiles Schiff, bist da auf der Brücke und dann spielen die auf diesem Bildschirm einfach quasi alle Momente von Adeptus Geilmann ein, wo du was falsch verstanden
so
hast.
So ein Zusammenschnitt, auch Dinge, die rausgeschnitten wurden.
Ja, genau. Und dann kommst du so aus der Ruhe, dass du das Schiff dann irgendwie so vom Kurs absteuerst.
Einfach so schräg in den Mond und dann machst du einfach
Dann machst du den Job für die Nightlords und so. Ah, dann muss sich keiner mehr dran erinnern.
Ja, also, dann kommt dann durch Vox kommt dann Salim. Erinnerst du dich, als du Ruben unterbrochen hast? Und das war super peinlich.
Oder als du hier Horus Heresy, The End and the Dead gesagt hast.
Oh Gott. Ich gebe mir hier sehr viel Mühe mit der Aussprache. Ich würde weinen. Ich würde zurückfunken und würde sagen, ich gebe mir so viel Mühe mit Aussprache. Ich bin ein müder Vater. Ich bin hier völlig überarbeitet. Aber und dann würde ich so ganz langsam auf den Mond zusteuern.
Aber hast du mal irgendwas reingehört da bei Nightlords oder so oder reingelesen? Oder kennst du gar nichts von den
Nee, ich weiß nur Nightlords von Buch 3. Da kommen die kurz vor. Ich kenne die Modelle und ich kenne so ein bisschen den Donald Gruß. Wie heißt er?
Den Donald Gruß.
Konrad Gruß. Nicht Donald.
Konrad Kurs.
Ja.
Donald Gruß. Wo kommt der Donald her?
Ich weiß es nicht. Ich war mir jetzt gerade nicht sicher, ob Konrad oder Donald.
Ich war gerade, weil die sagen auch immer Ave Dominus Nox. Und deswegen war ich so, meinte das vielleicht?
Nee, das kenne ich nicht. Ich weiß nur.
Vielleicht, weil es klang so wie der Donald-Gruß, wie der Gruß, den
ich
quasi
so. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob Donald oder Konrad. Da weiß ich halt, dass der hat irgendwie so, der hat halt fettige, lange Haare, die ihm im Gesicht hängen, der hat halt Krallen und der arbeitet halt sehr mit so, ich sehe in die Zukunft, deswegen ist
der. Und der hat so einen Entenschnabel.
Genau, und dann kämpft er gegen den Laien. Und
der hat nie eine Hose an.
Dann verliert er den Kampf gegen den Laien. Und ich glaube, sein Ende, und da will ich jetzt niemanden spoilern, aber Achtung, Spoiler, sein Ende ist ja, dass eine Assassine kommt, ja, genau, und ihn köpft.
Ja.
Wo ich mir denke, eine ganz stinknormale Assassine kann einen Primaten köpfen?
Ja, das ist nämlich das Spannende an der Geschichte.
Ja.
Und da wird auch Bezug genommen in den Nightlords-Büchern, weil da gibt's einen großen Flashback, weil der Protagonist der Nightlords-Bücher ist Talos, ich glaube Valoran heißt der mit Nachnamen, ich bin gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall Talos. Und Talos war dabei, als der Nighthaunter gestorben ist.
Ah, okay.
Und hat diese imperiale Assassine verfolgt. Mhm. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob geköpft oder erschossen.
Ich glaube, Donald wurde geköpft.
Wurde geköpft?
Mhm.
Ich dachte, in den Kopf geschossen. Auf jeden Fall wurde der von so einer imperialen Assassine getötet. Und das ist nämlich passiert, weil der Nighthaunter, also Konrad, also Donald hat die Zukunft gesehen und hat gesehen, wie er von der Assassine getötet wird und hat es zugelassen. Weil ja, das war ja nach der Siege of Terror.
Ah ja, stimmt, jetzt wo du es erzählst, erinnere ich mich, ja.
Und er hat sich halt auch irgendwie schuldig gefühlt, so für das, was in der Heresy passiert ist und war da nicht so richtig halt so mit zufrieden. Also irgendwie hat er schon so den Drive gehabt, so okay, das läuft nicht alles richtig im Imperium, aber ich glaube danach, ich weiß gar nicht, ob in dem Nightlords-Buch, ich meine, es ist echt lange her, dass ich gelesen habe und ich habe schon in der letzten Donnerfeier-Folge, glaube ich, ein bisschen Falschwissen verbreitet mit dem, der Baron war so nett, der große Kardinal.
Ach, Quatsch, also ich glaube Falschwissen, ihr wisst mehr Bescheid, ne?
Und genau, ich glaube, er war einfach nicht so zufrieden damit und wollte selber so seine Strafe halt akzeptieren. Dass vielleicht auch, dass es nicht geklappt hat, die Siege of Terror und so. Auf jeden Fall war er einfach unglücklich. Und deswegen hat er das die Zukunft gesehen und sich freiwillig töten lassen von der Assassine.
Ich habe gerade ganz bewusst Primaten gesagt. Ich weiß natürlich, dass das Primaten sind. Also Primaten habe ich bewusst gesagt. Ich erwähne es nur gerade, weil ich schon wieder die Nightlords-Stimme in meinem Kopf hatte, die so war so, Salim, das hat niemand verstanden. Und in den Kommentaren werden Leute sich darüber lustig machen.
Aber es ist doch total geil, weil das generiert dann Kommentare.
Ja, und ihr müsst dann halt Band 1 nochmal komplett durchhören, um zu wissen, worüber wir reden oder wie es dazu kam. Genau, es war, glaube ich, auch der erste Nightlord, da sind wir wieder bei der Siege of Terror, der erste Verräter-Marine auf der imperialen Mauer war Nightlord. Mhm. Das ist ja so ein ganz großes Ding gewesen und das ist auch im Buch dann thematisiert, das ist so Point of View von dem Nightlord, der auf der Mauer landet und ist so, ja, ich bin's, ich bin auf der Mauer, ich hab's geschafft.
Ja.
Alles andere ist scheißegal, ich bin der Erste, der auf der Mauer gelandet ist. Deswegen sind die Nightlords so in meinem Kopf. Aber ansonsten ist der Donald irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigegangen.
Okay, dann musst du diese Nightlords-Bücher lesen. Weil du wirst die Nightlords lieben danach. Diese ganze Trilogie ist von Aaron Damski Bowden geschrieben, einer unserer Lieblings-Heresy-Autoren. Kurz als Info, was er noch geschrieben hat, er hat noch Betrayer geschrieben, eines der besten Horus Heresy-Bücher. Er hat noch die beiden Black Legion-Bücher auch zum Beispiel geschrieben. Mhm. Und auch die 40k Black Legion-Bücher, jetzt nicht Heresy. Und diese Nightlords-Bücher sind absolut genial. Also ich glaube, die Nightlords-Bücher sind so mit einer der besten Warhammer-Romane, Warhammer-Fiction, die man lesen kann. Mhm. Die sind so geil. Also vielleicht spricht da auch mal ein 16-jähriges Ich aus mir. Weil ich weiß noch, ich habe die auf jeden Fall so mit 16, 17, 18 rum müsste ich die gelesen haben. Deswegen, um da hundertprozentig was zu sagen, muss ich die nochmal rereaden auf jeden Fall. Aber so wie ich sie in Erinnerung habe, sind sie absolut genial. Die sind ja auch so in der Community so als eines der größten Hidden Gems so in der Warhammer-Literatur.
Hatte ich auch öfter gelesen. Also ich habe ja jetzt so ein bisschen nach einem Buch gesucht zwischen Band 2 und 3, ohne zu wissen, dass wir da schneller durchkommen. Und da bin ich ja dann, habe ich ja dann zu Uriel Ventress gegriffen, einfach weil ich so ein bisschen mehr in Ultramarines rein wollte. Was auch gar, ist jetzt nicht schlecht, aber ich merke auch, dass es mich nicht so unfassbar wegfesselt, das erste Buch. Und ich kann jetzt auch nicht zum zweiten, dritten skippen. Also ich habe mir noch das Sammelband-Ding geholt. Das ist halt solide Kost, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, boah, ich muss hier Seite um Seite lesen. Und auf der Suche nach so Randliteratur habe ich immer wieder gelesen, so dass die Nightlords, dass die Trilogie super, super stark sein soll.
Ja.
Und dann, ja, jetzt bin ich halt bei Uriel Ventress, beiß mich da durch. Es ist nicht schlecht, aber es ist auch, kennst du das, wenn du so alte Sachen liest, du weißt, es ist eine ältere Sache und irgendwie willst du den neuen heißen Scheiß lieber lesen? Das ist so ein bisschen das Ding.
Ich finde, also so wie du davon erzählst, hört es sich für mich an wie so einfach so halt so Standard Space Marine Kost. Also es ist jetzt nicht so super schlecht, aber es ist auch so, also es nimmt so alle, es hakt so alle Kreuze quasi ab.
Ja, und man vermisst halt so ein paar Sachen, wo man denkt so, okay, bei einem Dark Imperium, da gibt's halt so, weiß ich nicht, da gibt's so einen Repulsor.
Ja.
Ja, oder die Stelle mit dem Repulsor, wo der Iron Warrior einfach überfahren wird und dann zerquetscht wird von dem Repulsor, was halt irgendwie cool ist. Und du hast halt die Modelle, die du selber im Regal stehen hast und all diese neuen Sachen, weil das halt irgendwie von 2005 oder 2006 ist, also wirklich so Anfang 2000, merkst du halt einfach, okay, sind halt irgendwie Dark Elder und da sind halt irgendwie die Ultramarines, aber das sind halt noch die Firstborn und Robert Geilmann ist noch eingefrostet und es ist halt wirklich alte Lore. Es ist einfach alte Lore, es ist aber nicht schlecht, weil du hast halt auf dem Planeten gibt's so Aufstände und du hast halt so die Adligen, die sich gegenseitig intrigieren. Also das ist wirklich cool an dem an dem ersten Band, weil du hast diese Perspektiven, die wir an Dawn of Fire so feiern, ist also diese normale Perspektive und diese imperiale Perspektive. Dort hast du das halt, weil die Haupt-Main-Story ist einfach, dass du eine Gouvernante hast, also so eine Gouverneurin von dem Planeten und die wird halt intrigenhaft abgesetzt von anderen Kartellen. Das sind Kartelle und verschiedene Kartelle, die halt irgendwie untereinander Intrigen spinnen und sich gegenseitig ausstechen und irgendwie politisch dann irgendwelche Dinge tun, um dann Macht zu ergreifen. Und ein Kartell arbeitet im Hintergrund mit den Dark Elder zusammen. Und das ist alles cool und spannend. Alles andere ist halt wirklich so alte Lore Space Marine. Und da habe ich in meinem Kopf halt noch so diese ganz alten zusammengedrungenen Firstborn-Figürchen im Kopf und das ist irgendwie alles nicht so, dass ich sage, oh, ich blätter das um. Interessanterweise bei der Horus Heresy hatte ich das nicht. Das ist so ein anderes Ding.
Ja, ich glaube, was der, also da können wir mal langsam so die Brücke schlagen, über vielleicht auch Dawn of Fire und aktuelle Lore. Ich glaube, was halt das Problem in Anführungsstrichen an den älteren 40k-Büchern ist, ist, dass sie oft für so einen Gesamtkontext relativ egal sind. Mhm. Also auch so geil die Nightlords-Bücher sind, man erfährt da ein bisschen was mehr über den Nighthaunter und so und über die Zusammenhänge von Chaos Space Marines, aber auf dem Larger Scale sind die relativ egal. Aber die tragen sich, finde ich, halt so durch die Qualität dann doll. Und es fängt dann so für mich an, in meiner persönlichen Experience, wie gesagt, ich habe jetzt auch viele Dinge halt nicht gelesen, aber so ab diesen Black Legion Büchern und dann über Dawn of Fire, Dark Imperium und so, dass die Bücher in einem Gesamtkontext spannender sind, weil man, weil es ist mehr verwoben, man erfährt mehr über die aktuellen Geschehnisse des Universums und ich habe das Gefühl, viele von den älteren 40k Büchern, ich habe zum Beispiel mal so ein Deathwatch Buch gelesen, wo so Deathwatch gegen Genestealer halt kämpft, die sind total scheißegal, weil die tragen nichts zur größeren Narrative bei und die sind dann auch relativ schnell wieder vergessen, diese Informationen, und die sind dann auch nicht so canon-beständig, dass es so ein bisschen egale Bücher sind, wenn du weißt, was ich meine, so. Und ich glaube, dass da gerade so jetzt bei den älteren Sachen, viele Leute sind ja bei Eisenhorn und bei Gauns Geistern deep drin. Und da ist es, glaube ich, nochmal so, das erzählt halt so seine eigene Geschichte dann in einem Vakuum, dass es da wieder spannend ist, wenn man diese fortlaufende Geschichte dann halt auf einem kleineren Scale hat. Also wahrscheinlich ist jetzt, wie gesagt, ich habe beides nicht gelesen, aber ich würde mal behaupten, dass Ganz Geister so wie Eisenhorn jetzt für die große Narrative in der Galaxis wahrscheinlich relativ irrelevant sind.
Würde ich so nicht sagen. Also ich habe mir die Eisenhorn-Reihe, habe ich mir den Omnibus geholt, dieses dicke, fette Buch. Und das weiß ich noch, das war so mit mein Einstieg. Also mein Einstieg in diese ganze 40K-Lore-Hardcore-Sache war ja vor knapp 2 Jahren jetzt wieder fast. Oder ja, fast 2 Jahre. Mein Sohn wird nächsten Monat so während der Schwangerschaft. Und da habe ich angefangen erst mit The Infinite and the Divine im Englischen. Ja. Ich habe es auf Deutsch, das Buch. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber da habe ich es gelesen. Und daraufhin wollte ich mehr erfahren und habe mir dann die Eisenhorn-Reihe ziemlich schnell geholt, weil die da gerade rauskam. Und dann habe ich mir dieses dicke, fette Buch geholt. Das sind ja irgendwie 1500 Seiten oder so. Und ich weiß noch, ich habe es fast schon geblättert. Ich habe das so gesuchtet, Buch für Buch für Buch. Und das ist ja die Haupttrilogie, Kurzgeschichten plus der vierte Band. Und auch der vierte Band dachte ich mir, okay, der ist vielleicht der schwächste jetzt von allen, so typisch der vierte Band nach einer Trilogie.
Ja.
Aber der führt am Ende hin zu einer Sache, die will ich jetzt hier nicht spoilern, weil ich glaube, da kommen wir irgendwann bestimmt mal hin. Da geht's so um den Yellow King.
Ah,
Und das fand ich dann schon wieder so, okay, krass, cool, nice. Und Eisenhorn, um da mal kurz reinzudippen, ist halt genau das, was du sagst, es ist halt so ein bisschen eigener Kosmos, du hast wenig Space Marine Action und du könntest das auch entkoppelt von 40K lesen, wie so ein Thriller, fast schon Krimi, also hast immer irgendwie keinen Mordfall, aber du hast immer irgendwie ein Ereignis, wo Leute zu Tode kommen und er ist ja wie so ein Detective. Mhm. Also Eisenhorn ist manchmal so ein bisschen Detective-mäßig und der guckt sich dann eine Leiche an und merkt, ah, da ist aber hier irgendwie das und da führt ein Hinweis zum nächsten und dann gibt's halt immer einen Bösewicht im Hintergrund, der die Fäden zieht und dann der Big Reveal am Ende, ah, es war der die ganze Zeit. So funktioniert das halt unabhängig von 40K richtig, richtig gut. Uriel Ventress ist halt ganz klassische Space Marine Action. Am Anfang gibt's sogar Nightlords. Die greifen da an. Ja, aber dann ist es so, ich lese es gerade, weil es nicht scheiße ist. Und weil ich halt weiß, ich bin jetzt bei Buch 1, 300 Seiten knapp. Und ich weiß halt, irgendwann von diesen 1200 Seiten kommt dann Buch 3. Ja. Und ab Buch 4 ist er ja dann, hat er ja den Rubicon Primaris überschritten, der Uriel Ventress. Also, das ist, wenn Firstborn diese hochriskante OP durchführt und zum Primaris wird. Das ist praktisch das, was Titus gemacht hat am Anfang von Space Marine 2 in den Videospielen. Das so diese, das haben GW eigentlich geschrieben, um alte Modelle wie zum Beispiel einen Dante groß zu machen oder einen Maneus Gallmann.
Ich finde, das ist so obskur, dass diese, warum sagen die nicht einfach, dass die Rubicon Primaris Operation, dass die einfach easygoing ist?
Ja.
Weil es ist jedes Mal so, oh nein, diese hochgefährliche Operation, wird Commander Dantes überleben? Und das ist so, natürlich, jeder überlebt die Rubicon Primaris Operation.
Ist jemand schon gestorben? Es geht ja um die Modelle.
Ja. So, wer ist denn gestorben bei der Primaris Operation? So, das ist, weiß ich nicht, auch wieder los mit Titus in Space Marine 2. Und da kann ich auch noch mal kurz sagen, weil ich spiele gerade wieder Space Marine 2.
Ja.
Ich habe es mir im Steam Summer Sale gekauft. Und da auch am Anfang so, wird das auch wieder so dargestellt wie, oh, er hat die Rubicon Primaris Operation überlebt. Ich bin so, sag doch einfach, die muss doch nicht ultra gefährlich sein.
Ja.
Warum stirbt dann niemand dabei? Und dann bestimmt, es steht dann irgendwie im nächsten Blood Angels Codex, wo sich alle gedacht haben, boah, dann kriegen bestimmt die Flash Terrors ihren Auftritt und dann kriegen wir ein neues Gabriel Seth Modell. Und dann steht so im nächsten Blood Angel Codex irgendwo so in diesen Seiten Textdingern drin. Ja, und Gabriel Seth war der Chapter Master von den Flash Terrors. Der ist dann aber leider bei der Rubicon Primaris Operation gestorben.
Ist er?
Deswegen,
wirklich?
Nein, das war nur quasi
jetzt. Achso, okay, gut. Also, wirklich? Das wäre so nice. Das wäre so witzig.
Deswegen weiß ich, das passiert ja bestimmt, wenn die irgendwann mal keinen Bock haben, irgendein altes Charakter oder so wieder zu so Sergeant Talion von den Ultraries steht dann irgendwie so im Space Marine Codex. Ja, ein Sergeant Talion, der war schon leider zu alt und der ist dann hops gegangen bei der Ruby-Kollaboration.
Ich glaube, dass am Anfang hieß es noch so, also am Anfang hieß es noch, das wäre super gefährlich und ich glaube, mittlerweile sind wir in der Lore so weit, dass sie das optimiert haben und es weniger gefährlich ist.
Ich bin gespannt. Ich hatte auch im Buchladen hier Genefather in der Hand. Das Fabius versus Belisarius Koll Buch. Das hat mich erst überhaupt nicht interessiert. Und jetzt, wo Belisarius Koll so witzig war in Donnerfeier, bin ich da doch irgendwie nochmal interessierter. Mhm. Und habe ich auch gute Sachen von gehört. Also ja. Ich glaube, das könnte ich mir auch bald mal vornehmen. Aber ich würde sagen, lass uns mal langsam dann in Richtung der Heresy gehen und vielleicht erstmal klären, warum ist die Horus Heresy so cool und warum reden die Leute so gerne darüber?
Boah, ich weiß es nicht.
Also ich glaube, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ich finde, glaube ich, was die Heresy für mich ausmacht, ist im Endeffekt, wenn wir mal quasi, lass uns mal bei Null anfangen, für Leute, die den Namen gehört haben, jetzt vielleicht das Boxset gesehen haben, vielleicht so ganz grob wissen, was abgeht, durch irgendwie 40k. Aber wenn ihr wirklich noch nichts über die Heresy wisst, Horus Heresy ist quasi das Warhammer Game of Thrones. Weil du hast diese wahnsinnig vielen Charaktere, es sterben dauernd Leute, es ist so eine riesige Space Opera irgendwie. Ich habe das vorhin nochmal gefact-checkt. Ich glaube, es gibt 64 Bücher in der Hauptreihe.
66.
Und ich glaube, das Coole daran ist so für alle, die das so live miterlebt haben, weil ich habe das erste Horus Heresy Buch kam ja 2006 oder 7 raus.
2006.
Und das war so, ich habe dann 2-3 Jahre später angefangen mit dem Hobby, als ich irgendwie so 11, 12 war. Und da war so das gerade in den Anfängen. Und ich habe dann immer so die Erzählungen davon gehört. Und in den 40k-Codex-Büchern liest man dann immer so halt so, ja, das sind das immer so Randnotizen mit den Primarchen und der Heresy und so. Und es war immer so ein mystisches Zeitalter. Und es ist einfach so, es ist nicht besonders deep. Also, ich glaube, so die beste Beschreibung für die Horus Heresy ist War Fiction, as wide as the ocean, but as deep as a puddle. Weil es sind jetzt nicht alles so literarische Meisterwerke. Trotzdem haben es manche Bücher davon auf Bestsellerlisten geschafft, weil das ist halt so ein bisschen wie so ein riesiger Wrestling-Kampf mit so ein bisschen Game of Thrones-Elementen quasi so geflavored, obwohl es ja sogar quasi, ich weiß nicht, wahrscheinlich so parallel irgendwie entstanden ist.
Was ich so wahnsinnig verrückt finde, ist, dass ich jetzt schon öfter gehört habe von Leuten, die sagen, Tabletop, gar keine Ahnung, was das ist, keine Ahnung von Warhammer, aber Horus Heresy ist der Shit. Und ich denke mir so, hä? Also wie? How? Also ich kann das so wenig nachvollziehen, weil ich ja die Bücher lese und das mich super gut in dem Universum, würde ich sagen, für einen Laien irgendwie auskenne. Aber dass jemand, der so gar keine Vorstellung hat, figurenmäßig, sich da reinfitzt, das war für mich irgendwie, also das ist für mich heute noch so suspekt.
Ich glaube halt, wie gesagt, also ich meine, ich erwähne das Wort jetzt zum 5. Mal, aber ich glaube, es hat halt so ein bisschen diesen Game of Thrones Effekt, dass du halt wahnsinnig viele Charaktere hast. Jeder findet irgendwen, glaube ich, mit dem er routen kann. Es hat viel, glaube ich, mit Identität zu tun, weil du hast diese ganzen Space Marine Legionen und bei Heresy ist ja dann auch immer die Frage, auch wenn wir da kurz die Brücke zum Tabletop schlagen, es ist immer so ein bisschen die Frage, welche Heresy Legion spielst du? Und das ist auch jetzt zum Beispiel bei mir im Hobbyclub großes Thema zum Horus Heresy Release, war bei allen so die Frage, welche Heresy Legion werden die spielen? Und das ist dann ja nicht nur irgendwie so eine Wahl von so, ich spiele jetzt gerade irgendwie das neue Game oder so, sondern es ist ja richtig so eine Identitätsfrage irgendwie. Was ist deine Heresy-Legion, mit der du dich am besten identifizieren kannst, so die du am coolsten findest? Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Faktor, dass da wahnsinnig viele so Identifikationspunkte stattfinden und dass du dich aber auch super tief da reinarbeiten kannst.
Ja, das
stimmt. Gibt. Also du kannst einfach sehr viel Zeit mit dem Thema verbringen. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen dieser Effekt bei dem beim Star Wars Universum, dass die Leute das halt so gerne mögen, weil es halt auch so so viele Schauplätze und Figuren irgendwie gibt und das hat die Heresy halt auch. Und dazu kommt dann, finde ich, dass die Start-Trilogie, also hier Horus Rising, False Gods und Galaxy in Flames. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich, diese Trilogie ist, glaube ich, die beste Warhammer-Literatur, so, wenn ich mich jetzt für eine Trilogie entscheiden würde. Mhm. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, ich darf eine Trilogie behalten von allen Warhammer-Büchern, die es gibt, dann würde ich, glaube ich, diese drei Bücher nehmen. Mhm. Weil die sind einfach absolut genial geschrieben.
Ja.
Ja. Der Aufbau ist genial, wie du mitfühlst mit den Charakteren, ist der absolute Wahnsinn. Mhm. Das hat halt auch viel quasi, was wir ja so an der Dawn of Fire-Reihe loben, ist ja durch diese Trilogie entstanden im Endeffekt, dass du diese verschiedenen Blickwinkel hast, dass du die großen Ereignisse aus der Sicht eines normalen Menschen, so eines Memorators erfährst, das zieht dich so in diese Welt rein. Du bist halt so hautnah dabei, dass du nicht quasi, und das ist so smart, dass in der Heresy die Protagonisten nicht die Primarchen sind, sondern halt immer eher so die kleineren Figuren, die das dann so mhm. Aus anderen Perspektiven so nach oben schauen.
Stimmt, also du hast ja die Primarchen, die sind ja immer irgendwie so diese Halbgötter am Rand. Ja. Und du hast immer die Perspektive, dass irgendwann mal wird's ermüdend, wenn du mehrere davon liest. Ja. Ist immer so, und da war Horus und da ist mir vor Freude ein Ei geplatzt, als ich ihn gesehen habe. Es war absolut überwältigend. Oder, oh, ich stand in der Präsenz von Gilliman und das war einfach, ich stand in der Präsenz von Gallmann und dann, ja, ich konnte gar nicht mehr, habe ich gesabbert. Also es ist ja immer so, die Beschreibung ist so, und ich habe kein Wort rausgekriegt, weil da stand er, Leman Russ. So.
Auf jeden Fall, also ich glaube, wenn man jetzt alle Bücher gelesen hat, so, dann
ist, da denkst du, ja, okay, es ist schon wieder ein Primat, der um die Ecke kommt.
Ja. Aber dadurch, dass wir ja also den ersten drei Büchern halt so sehr fokussiert auf die Sons of Horus sind, funktioniert das halt unfassbar gut, so diesen Primarchen zu charakterisieren. Ich weiß noch exakt, ich kann mich exakt daran erinnern, wann ich das erste Heresy-Buch gelesen habe. Und das muss so, ich muss so 14 wahrscheinlich gewesen sein, 14, 15, sowas um den Dreh. Das war dann so 2011, 12. Da war ich im Italien Urlaub in Rom und habe gleichzeitig das erste und das einzige Mal Rom gesehen und hatte das erste Heresy-Buch dabei und habe das immer im Hotelzimmer gelesen. So, ich lag immer direkt auf dem Hotelbett unter der Klimaanlage und habe das Buch gelesen und war so, immer wenn es dann um Horus ging, so, wow, das ist so eine mystische Gestalt, das ist so ein krasser Typ irgendwie.
Ich habe jetzt ganz, ganz viele Punkte, wo ich ansetzen möchte. Ja. Ich glaube, ich fange mal von vorn an, weil du ja auch angefangen hast mit so deinem Erstkontakt. Bevor ich das aber mache, wollte ich jetzt, so wie du es erzählst, so wie du es gerade beschreibst, das, was ich eben gesagt habe, von wegen, es ist für mich irgendwie suspekt oder krass, wenn ich höre, dass Leute so gar nichts mit dem Tabletop zu tun haben, aber die Bücher irgendwie lesen und feiern. Und ich frage mich immer, die können ja damit gar nicht so viel anfangen. Aber so Kernelemente der Horus Heresy, ich glaube, die sind universell.
Ja.
Die sind universell und so wie du es beschrieben hast, dachte ich mir, okay, das würde ich ein Stück weit revidieren, weil jetzt kann ich es ein bisschen besser verstehen. Mein Erstkontakt zu Horus Heresy generell war auch mein Erstkontakt so mit 40K, weil ich habe ja Fantasy gespielt damals im Hobbyladen und war so ein riesen Fantasy-Fan. Und mein Kumpel aus der Schule hat schon so ein bisschen, der kam irgendwann in die Schule und meint, oh, ich habe jetzt ein Testspiel 40K gemacht, ich glaube, wir müssen auch mal in 40K rein. Und dann hatte ich auch einen älteren Kumpel im Hobbystore, der hat mich dann beiseite genommen und hat gesagt, ey, starte mal bei 40K rein und hat mir dann wirklich so in einer Raucherpause, also ich habe nicht geraucht, ich war viel zu jung, hat er aber geraucht und hat mir dann mal kurz beschrieben, was es ist. Und seine Kurzbeschreibung von 40K ist oder war, die hat sich eingebrannt. Da gab es einen Imperator, der hatte 18 Söhne, 20, zwei sind verloren gegangen. Und jeder dieser Söhne hatte eine Legion. Und dann haben die 9 gegen 9 gefightet, weil Horus Verrat begangen hat. Also das war ja, 40K erklärt war. Und dann sind wir halt 10.000 Jahre später an diesem Punkt, alle sind verfeindet, bla 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 bla. Also er hat mir das so runtergebrochen. Aber interessanterweise begann seine Geschichte, mir 40K zu erklären, beim Imperator mit seinen Söhnen.
Ja.
Und deswegen ist, glaube ich, Horus Heresy so unfassbar wichtig für das Universum, weil es ist die Grundlage.
Du kannst nicht 40K sagen ohne den Imperator und seine Söhne. So.
Das genau. Das ist halt einfach das absolute Fundament. Und daraufhin, also das war so mein erstes Horus Heresy. Mhm. Ganz, ganz simpel. So, okay, das ist die Grundstruktur. Und dann kam ja das Buch 2006 und ich war schon im Hobby Und das habe ich ja schon, das habe ich ja schon im Podcast erzählt. Ich habe das Buch gelesen und dachte mir, ich kriege jetzt in fast 400 Seiten die komplette Horus Heresy. Das habe ich erzählt. Und ich als, weiß nicht, wie alt war ich, ne?
Das
ich
ist endlich. Das Horus Heresy Buch.
Das ist
diese Horus Heresy Geschichte.
Ich war 11 Jahre und das Buch beginnt mit, ich war dabei, als als Horus den Imperator erschlug, so. Es beginnt ja damit und ich als Kind dachte mir, ja, nice, ich weiß aus Codices, ich habe Chaos Space Marines irgendwie ein bisschen gesammelt, ich hatte einen Space Marine Codex, da kriegst du ja auf jeder Seite das irgendwie so ein bisschen mit, was so Phase ist, und ich dachte mir, ja, das ist jetzt hier ein Buch, eine Zusammenfassung von hinten bis vorne, weil ich habe mir auch so diese ganzen, es gab mal einen Lexikanum-Artikel, glaube ich, also so irgendwie Forums-Artikel, wo so eine Fanfiction von der Siege war, wie die ganzen Verräter dort ankommen, wie die Schlacht. Und das habe ich gelesen irgendwie so als Kind und war krass, so war's einfach. Und ich kriege jetzt ein Buch, wo das beschrieben wird. Und das endet an der Stelle, wo ich mir denke, hä? Und ich war nur verwirrt und habe dann die Reihe ja dann erst wieder als Erwachsener angefangen. Und da muss man auch sagen, das, was ist diese Trilogie, ja, die ist saugut. Ich muss auch sagen, mein absolutes Lieblings-Warhammer-Buch of all time ist ein Heresy-Buch. Tatsächlich. Und meine Lieblings-Warhammer-Momente sind Horus-Heresy-Momente.
Ja.
Das ist einfach die, das sind Momente, wo ich einfach so Gänsehaut habe, wenn ich allein darüber nachdenke, die ich mir jetzt irgendwie in Erinnerung rufe. Und das sind so viele, dass ich glaube, diese Faszination Horus Heresy ist, ja, das, was du sagst, so dieses Game of Thrones-ige ist.
Heresy hat halt diese größten Momente. Das ist halt so, Heresy hat diese Momente, und das ist, glaube ich, was auch halt für als Tabletopper so ein geiler Effekt bei Heresy ist. Das sind so Dinge, die man mal erzählt bekommt oder in einem Codex liest oder so. Und dann liest man das Buch und ist so, boah, das ist der Moment. Das ist der Moment, wo das passiert ist. Ich glaube, das ist da so ein, gerade, also jetzt nicht von Leuten, die nicht im Tabletop sind, aber wenn man schon irgendwie ein paar Jahre im Tabletop ist und dann mit Heresy anfängt und dann liest man, wie irgendwie, dann lese ich zum Beispiel, wie Angron zum Dämonenprimarchen wird, oder lese diese, weil früher kann ich mich dann erinnern, das war, glaube ich, dann zu der Zeit, als das Betrayer-Buch rauskam, haben die ganzen alten Männer im Laden darüber gesprochen, dass Angron diesen Fuß von dem Titanen festhält, um Lorca zu beschützen. Und da, diese Geschichte habe ich so oft gehört, wie Angron den Titanenfuß festhält. Und als ich es dann selber gelesen bzw. gehört habe, war ich so, boah, das ist der Moment, das ist ja der Wahnsinn.
Mhm. Also für mich war, also wenn ich so an Horus Heresy Momente denke, war, ich habe ja die Trilogie als Hörbuch dann gehört. Und da gibt's diese eine Stelle, da saß ich im Auto, da war ich auch kurz so, okay, krass. Die habe ich mir tatsächlich, als ich dann geparkt hatte zu Hause, bin die nochmal geskippt auf die Stelle, weil ich sie mir nochmal reinziehen wollte. Da gab's so ganz viele im dritten Teil von der Trilogie. Da gibt's zum Beispiel eine Stelle, die Death Guard, die aussortiert wird beim Istvan 3 Massaker, also wo die Virusbomben fallen.
Ja.
Die kriegen die Warnung und es gibt so einen Captain der Death Guard, der so seine ganzen Leute in den Bunker bringt und einsammelt. Und so der Letzte ist, der die Tür zumacht. Und der ist mit einem Dreadnought von ihm, also mit einem Death Guard Dreadnought unterwegs. Und der Dreadnought sagt so, ey, ich halte die Virusbombe aus, so, ich bin ja in meinem Sarkophag, mir macht das nichts, so, ich kümmere mich.
Ja.
Und der Captain ist so, nee, und kurzum, die schließen die Bunkertür, der kriegt's halt voll ab und der Captain stirbt in diesem Virusbombenbeschuss und ist halt, er merkt halt, während er atmet, er merkt, okay, er löst sich gerade auf. Es ist so ein super dramatischer Moment und ich saß im Auto und war so, no, nein! Und dann der dramatischste Moment ist, dass er da hinter der, also die Bunkertür ist zu, er weiß, er hat Großteil seiner Leute hat er halt einfach gesaved und er dreht sich zu den Dreadnought und der Dreadnought hat halt einfach durch die Kämpfe, die vorher stattgefunden haben, hat er eine Wunde in seinem Sarkophag und der Dreadnought ist so, er hat halt geblufft, der Dreadnought wusste ganz genau, er überlebt die Virusbombe nicht und das war so. Ich dachte, da war so hinterm Steuer und dachte mir, was macht dieses Buch gerade mit mir? Also es ist so eine völlig fiktive Geschichte, es ist Science Fiction, aber das war so, das hat was mit mir gemacht. Und dann ist der Dreadnought auch so, der nimmt den Captain und sagt, ey, die kriegen uns nicht. und überlädt halt seinen Kern und sprengt sich in die Luft, weil er sagt so, wir gönnen denen nicht den Sieg, das kriegen die von uns nicht. Und man sitzt so da und ist so, man hat so diese, das gibt's ja auch im Internet, dieses Männlichkeitsbedürfnis Last Stand-mäßig. Und das hatte ich da. Und das gibt's so oft in dieser Trilogie, gibt's diese Stellen einfach so verdammt oft, also ich habe das auch schon erwähnt, auch ich komme direkt ins Reden, wenn ich darüber nachdenke, auch so Saul Tarwitz von den Emperor's Children, der warnt ja alle vor den Virusbomben und er leitet dann die Verteidigung von dem Planeten gegen Ankron und die ganzen Verräter und am Ende ziehen sich die Verräter zurück und Horus sagt, ey, wir machen den komplett platt, den Planeten, und dann wird beschrieben, wie so, die sehen wir aus dem Orbit so direkt die Raketen und die Bomben runterhageln und alle wissen, okay, wir haben verloren. Mhm. Wir werden jetzt gerade alle platt gemacht, wir werden vernichtet. Und Saul Tarwitz guckt halt in die Augen von World Eaters, von Death Guard, von Emperor's Children, also von allen, die aussortiert wurden, die sind völlig am Ende, die sind völlig am Arsch, die wissen gar nicht, wieso wurden wir jetzt verraten, wieso wurden wir aussortiert, was ist hier gerade passiert, die sind völlig am Ende. Und einer von denen fragt dann Saul Tarwitz so, haben wir es gut gemacht, so. Mhm. So, Tarwitz war so, ja, ich glaube, die werden sich daran erinnern. Und dann explodiert alles und die sind tot. Und ich war so, Gott, die Stelle habe ich auch fünfmal gehört und war so, er war da ergriffen.
Ja.
Und das hat diese Horus Heresy-Momente, die gibt es so verdammt oft. Ich meine, es sind 66 Bücher. Mhm. In der Siege of Terror gibt es eine Rede, ich muss sagen, von allen, von allen Franchises, die ich so kenne und konsumiert habe, die Rede von St. Junius, von dem Blood Angels Primaten, der vor dem Tor steht und die Rede hält. Hast du es?
Ich habe die Siege schon noch nicht gelesen.
Er hält da eine Rede, also es ist so Final Stand, es ist das Tor der Ewigkeit. Mhm. Ich glaube, das Buch heißt auch so die Eternity Gate oder so, ich weiß es gar nicht mehr, also irgendwie Tor der Ewigkeit.
Ja.
Und er hebt sich in die Lüfte und er quatscht damit den Verteidigern. Also die Verräter stehen halt vor der Tür und er redet da und hält da eine Rede über 1,5 Seiten. Und das ist so eine Gänsehautrede. Mhm. Und ich muss auch sagen, es gibt ja viele so Schlachtreden oder Theoden auf den Pelennor-Feldern, der irgendwie seine Rede hält, ist ja auch ein so krasser Gänsehautmoment. Und da muss ich aber sagen, von all diesen Sachen, ich bin ein riesen Herr der Ringe-Fan, aber von allen Sachen finde ich diese Rede von ihm, habe ich nirgendwo jemals so in der Form gelesen, gehört oder wahrgenommen, wie diese Rede von Blood Angels, Dude. Das war einfach, das war so groß, das war so Gänsehaut. Ich weiß noch, mein Sohn war da noch sehr, sehr klein und ich hatte ihn in der Trage und er hat halt gepennt, während ich durch die Wohnung gelaufen bin und ich konnte halt mein E-Book in der Hand halten und hab dann halt diese Rede gelesen und war so, okay, das ist einer der geilsten Reden, die ich jemals gelesen habe. Und man möchte am liebsten selber auf der Mauer stehen. Es ist so fett, es war so ein krasser Horus Heresy-Moment. Diese Rede und alles, was danach kam, die ganzen Leute, die dann halt irgendwie auf diese Rede reagieren, die halt irgendwie da ihren Last Stand auf dieser Mauer haben, das war so ein unfassbar großartiger Moment, wo ich mir dachte, okay, das ist halt Horus Heresy. Ja. Das kriegst du halt auch nur da. Und wieso ballert die so? Weil du musst halt irgendwie diese gesamte gigantische Geschichte aufsaugen, um irgendwie zu verstehen, was da passiert. Und dann kennst du die Charaktere, dann bist du investiert und dann kommt dieser Typ und du weißt, dieser Typ hat nur noch wenige Stunden zu leben. Und der selber weiß es auch, weil er weiß, okay, irgendjemand wird mich umklatschen, höchstwahrscheinlich wird's Horus sein. Also er weiß, er wird sterben und hält da seine letzte Rede. Und danach beginnt eine unfassbare Schlacht, wo er dann irgendwie Kabanda den Blutdämon zerklatscht und auch Ankron zerklatscht. Und das ist ja, also epischer kannst du das nicht beenden. So, du hast diese Rede, du hast diese unfassbare Schlacht, wo du auch keine Schlachtenmüdigkeit hast. Und es endet damit, also das Buch endet mit, die Tore schließen sich, die Tür fällt zu und das Buch fiel zu. Und ich war einfach nur so, ich liebe alles daran.
Ich glaube, was halt auch da echt eines der Dinge ist an Horus Heresy, was es so gut macht, ist diese Intensität, die da immer mitschwingt, weil so dieser Tabubruch des Verrates von Horus und den anderen Primarchen am Imperium, der ist so groß, weil es vorher immer nur so um die Brüderlichkeit der Space Marines geht und so. Und auch wenn man schon so ein bisschen aus 40k kommt und dann in Heresy reingeht, dann weiß man so, ja, der Imperator ist einfach so für die Menschheit der unangefochtene Gott. Space Marines haben dieses Brüderlichkeitsding und so, und das Imperium wird nicht verraten. Und dass dann das passiert, dass das Imperium verraten wird und dass die Feinde in diesen Schlachten immer Brüder sind quasi, weil es heißt ja auch der große Bruder quasi auf Deutsch. Das ist, glaube ich, das, was es auch so heftig macht, dass es sich so intens anfühlt, wie halt dann im dritten Band der Intro-Trilogie und dann später in der Siege of Terror halt, dass nicht irgendwelche verfeindeten Fraktionen gegeneinander kämpfen, wie zum Beispiel, wenn ich es jetzt auf Herr der Ringe übertrage, mit der Rede von Theoden. Der Feind ist zwar verhasst, aber die waren nie Freunde so.
Ja, die waren immer Feinde.
Ja. Also so Orks und Menschen in Herr der Ringe immer Feinde gewesen. So, es gibt jetzt nicht irgendwie dann so, dass die mal hunderte Jahre lang zusammen irgendwie eine Stadt gebaut haben und dann ist Krieg, sondern in diesem halt Bürgerkrieg, weil es ist ja ein Bürgerkrieg und kein Krieg von Land gegen Land oder Fraktion gegen Fraktion quasi. Deswegen ist es, glaube ich, so intens.
Du hast da absolut den Finger drauf. Also ich glaube, diese Stelle mit Sol Tavitz, die fasst ein Jahr so an, weil es beschrieben wird, wie fertig einfach diese Space Marines sind. Diese Übermenschen gucken mit leeren Gesichtern rum, die sehen gerade die Bomben fallen, wir haben nur noch ein paar Stunden zu leben oder wenige Minuten, bevor ja alles explodiert, und die verarbeiten noch, was gerade passiert ist. Also die sitzen da und sind so, ich hab gerade meinen Bruder erschossen. Also meine Brüder, mit denen ich jahrelang gekämpft habe, ich hab die gerade auf dem Schlachtfeld einfach erschossen, und der Rest von denen lässt gerade Bomben auf mich hageln. Mhm. Also es gibt auch eine Stelle von einem World Eater, der hat so eine dicke, fette Axt, und der redet halt so mit Saul Tavitz, und es geht halt darum, dass er sagt, ey, die haben uns alle verraten. Und da gibt's halt natürlich erstmal so ein bisschen Diskussion, ein bisschen Gerede. Und dann kommen andere World Eaters runter, also die Verräter World Eaters, angeführt von Angron. Mhm. Und der World Eater Axt-Typ stößt so den Saul Tavitz beiseite und sagt so, das ist das persönlich, die schnapp ich mir und kämpft halt gegen seine Brüder. Was so ein Moment ist von so, wie krass ist dieser World Eaters-Typ, der gerade, also wenn ich mir diese Stelle schon wieder vorstelle, schon wieder so ein Gänsehaut-Moment, weil er halt einfach sieht, ey, die haben mich verraten und das sind meine Brüder, und er ist einfach auf einer persönlichen Ebene verletzt, nimmt seine Axt und sagt, ich hau dir aufs Maul, Angron. Und wenn's das Letzte ist, was ich tue, du kriegst jetzt aufs Fressbrett. Und er stürmt da rein. Und du hast ja dann auch den Moment, wo Saul Tavitz, der ist ja der beste Kumpel von, jetzt wollte ich Luigi sagen. Lucius, was habe ich mit Namen? Es tut mir leid. Aussprache ist so schwierig für mich. Auch St. Junius.
Und Luigi der Ewige.
St. Junius. Das sind so Namen, das fällt mir immer unfassbar schwer, und ich will die natürlich richtig aussprechen. Und weil mir das so schwer fällt, habe ich im Kopf immer so einen Moment von, sprich's richtig aus. Und dann habe ich so ein Hemmnis. Und jetzt hatte ich so ein Hemmnis von, sprich den Namen richtig aus. Moment, wie heißt der? Luigi. Nee, Luigi ist falsch. Lucius. Also, Lucius ist ja auch.
Nein, ich nenne ihn jetzt Luigi.
Lucius und Donald
Cruz. Irgendwann, so in 5 Jahren im Adeptus Skyman-Podcast, ist es nur noch so, ja, und dann hat der Donald sich mit dem Robert getroffen und hat gesagt, hör mal, der Luigi.
Der Lucius kämpft ja dann gegen Saul Tavitz, und die waren ja wirklich die besten Freunde. Und dann hast du den Moment, wo der Lucius hat sich ja zur Angewohnheit gemacht, für jeden, den er umkloppt, macht er sich eine Narbe. Und er schnitzt sich eine Narbe und sagt, du bist der Nächste, und dann kämpfen die. Und dann denkst du, okay, die waren halt beste Freunde. Ja. Und das ist halt der Moment, auch dieses Tor der Ewigkeit-Ding. Hast du den, mein Lieblings-Blood Angel ist hier der Amir, der Gründer der Flash Terrors, ist das am Ende. Mhm. Kennst du den?
Nur den Namen.
Genau. Ja. Und der war ja ganz dicke mit einem World Eater-Typ, und die stehen sich dann halt, die waren immer angekettet in den Übungsräumen. Mhm. Und die stehen sich dann an dem Tor gegenüber und schlachten sich halt ab oder kämpfen gegeneinander. Und er weiß halt, und darüber haben wir auch schon mal geredet bei dem Band 1 von Dawn of Fire, dass diese Space Marines dann halt ganz genau wissen, ah, okay, er schlägt so zu, oder er schlägt so zu, oder ich weiß ganz genau aus den Übungskämpfen, wenn ich hier antäusche, dann geht er voll drauf ab, und deswegen kann ich ihm dann halt paar so, die kennen ja ihre Gegner, weil sie Best Friends waren. Oder ja, so eine innere, also so eine innige Freundschaft hatten. Und das macht ja die Horus Heresy am Ende so, so unfassbar dramatisch.
Mhm.
Genau. Und das hast du ja an jeder Ecke, in jeder Legion, die irgendwie Verrat begeht. Du hast ja auch den Logan, der irgendwie mit Torgadon.
Logan.
Luigi 2. Logan. der mit Torgadon gegen Klein Horus und Abaddon kämpft.
Ja.
Genau. Ja, das sind halt immer so diese Horus-Heresy-Momente. Es ist halt Bruder gegen Bruder. Der Bruderkrieg.
Ja.
Ja.
Das ist jetzt so ein bisschen die große Frage. Wir sind ja jetzt schon sehr tief in die Heresy reingegangen. Ich glaube,
ich würde so gern tief reingehen. Also wirklich. Das ist so. Gerade die Siege, die ich ja zuletzt gelesen habe, die hat so viele krasse Momente. Auch dieses, also wie gesagt, diese Rede, die er schwingt, der Sanguinius. Ich kann es nicht aussprechen. Ich krieg's nicht hin. Es tut mir leid.
Sanguinius.
Sanguinius, der dass die Rede macht es auch so fett, weil er ja in dem Moment zeigt er sich so menschlich. Du hast ja über ganz viele Bücher hinweg werden die so als diese Übermenschen, als diese Halbgötter beschrieben.
Mhm.
Und er, seine Rede ist praktisch so, Leute, ich will ja auch gar nicht sein. Ich habe hier gar keinen Bock drauf. Ich weiß, dass ich sterben will und ich habe scheiße nochmal Angst. Das ist so der Grundtonus von dieser Rede. Und ich glaube deswegen, wenn dann so eine Menschlichkeit rauskommt, ich glaube deswegen hat mich das dann auch so fasziniert oder so begeistert. Ja. Oder ich konnte da so mitfühlen, weil ich mir dachte, ja, da ist dieser Halbgott mit Engelsflügeln, der einfach sagt, ey Leute, wenn es nach mir, also am liebsten würde ich wegfliegen. Ich sag's euch so, wie es ist. Er sagt dann auch so, ja, wenn ich könnte, also ich würde jetzt am liebsten einfach gehen, aber ich mach's nicht.
Ja.
Und das ist halt so dieser Gänsehautmoment an der ganzen Geschichte gewesen. Dass er dann halt nicht irgendwie der randalierende Halbgott ist, sondern einfach ein Dude, der genauso Schiss hat wie jeder andere Mensch auf dieser Mauer.
Mhm.
Das macht's so großartig. Ja, und Siege, mein absolutes Lieblingsbuch, ist Saturnine. Mhm. Also im Englischen heißt es im Deutschen ist es Kriegslist.
Mhm.
Das ist der vierte Band. Und da müssen wir unbedingt drüber reden, weil es ist das großartigste Warhammer-Buch überhaupt, geschrieben von Dan Abnett.
Und das ist in der Siege-Reihe.
Das ist in der Siege-Reihe und es ist auch für dich als Abaddon-Fan, glaube ich, super, super interessant und wichtig, weil dieses Buch essentiell ist, was die Charakterentwicklung von Abaddon angeht.
Ah,
weil
okay.
Abaddon ist mir in der gesamten Horus Heresy immer ein Dorn im Auge gewesen. Ich fand den immer unsympathisch. Und das war das Buch, das habe ich gelesen und war so, okay, Abaddon ist eigentlich so saucool.
Mhm.
Also das war, können wir drüber reden oder machen wir dann nochmal eine extra Folge zur
Oh, lass uns mal eine Abaddon-Folge machen, weil wir müssen aber unbedingt
zur Kriegslist.
Zur
Kriegslist. Weil kurzum, bei der Kriegslist geht's darum
Warte, dann ganz kurz.
Ja.
Dann lass uns doch, weil eigentlich hatte ich,
okay.
Ich sag ja am Anfang des Podcastes, dass wir so umreißen, worum es geht.
Ah ja, Verzeihung, ja. Ich wollte jetzt schon so tief reingehen.
Aber lass uns mal das, worum es geht, skippen.
Mhm.
Und wir machen noch mal ein extra Video, was aber vielleicht ein bisschen kürzer ist. Wo wir einmal so umreißen, was in der Heresy passiert. Und dann lass uns doch den Podcast jetzt, weil ich glaube jetzt, wir sind ja jetzt gerade so ein bisschen auch so in diesem neue Heresy-Editions-Hype irgendwie so. Lass uns doch das, den Podcast einfach schließen mit nochmal so kurz unsere Lieblingsbücher umreißen für von der Heresy. Und dann fang du doch einfach an mit Kriegslist, mit Saturnine.
Genau, also dann gehe ich nicht ganz so tief rein,
ja.
Aber wir müssen tief reingehen in dieses Buch. Dieses Buch ist, finde ich, so fantastisch, weil du hast natürlich sehr viele Handlungsstränge und jeder Handlungsstrang ist super ultra spannend. Also ich habe es einfach, ja, ich habe es gefressen, das Buch, es war grandios. Und der Grund, also der grobe Inhalt ist einfach, du hast im ersten Teil hast du den Kampf um das Sol-System, also du hast so den Kampf in unserem Sonnensystem. Das heißt, du hast die ganzen Raumschlachten und es endet damit, dass die Verräter im Orbit von Terra hängen und runtergehen.
Ja.
Im zweiten Teil hast du so die erste Linie, also so das ganze Kanonenfutter wird praktisch auf Terra geworfen und Terra wirft aber auch das Kanonenfutter an die Front.
Mhm.
Das ist so, die Verlorenen und Verdammten sind praktisch dieses Kanonenfutter. Teil 3 ist so ein bisschen egal, aber auch cool, also ist nicht scheiße. Und Teil 4 ist dann so richtig krass, weil durch diese ganzen Bombardements auf Terra, durch die ganze Schlachterei, haben sich Bodenplatten verschoben. auch beim imperialen Palast. Und es gibt einen Riss in der Mauer. Und dieser Riss in der Mauer ist praktisch eine Wunde in diesem großen Rüstungskonstrukt Palast, wo die Verräter genau wissen, wenn wir dort angreifen und dort unsere Energie hinlegen, könnten wir um einen Monat das Ganze verkürzen, den Palast erobern und das ist Ende. Rogel Dorn, der das die ganze Verteidigung von Terra anleiert, sieht natürlich diesen Riss und weiß, okay, wenn die durch diesen Riss kommen, durch diesen Mauerriss, dann ist rum. Und Rogel Dorn weiß, dass der Riss dort ist, ahnt aber schon, dass Perturabo auf der anderen Seite auch weiß, dass dort der Riss ist und sagt, okay, und da kommt dann die Kriegslist. Er möchte, dass die Verräter glauben, er hat keine Ahnung, dass der Riss dort ist. Das heißt, er sendet ein Riesentruppenkontingent an eine Front, die verloren ist, wo jeder weiß, der dorthin gebracht wird, er stirbt. Das heißt, er muss Millionen in den Tod schicken, damit es so aussieht, als würde er halt an einer anderen Front kämpfen. Und dann macht er praktisch so ein krasses Killteam mit so den krassesten Leuten und schickt die halt an den Riss. Also das ist der Gavil, das ist Nathaniel Loken. Nathaniel Garrow wird dahin geschickt. Sigismund wird dahin geschickt. Er selber geht dorthin. Und auf der anderen Seite hast du Abaddon, der den Riss sieht und sagt, Perturabo, da ist ein Riss in der Mauer. Und Perturabo denkt sich, der nervige Sack. Dann habe ich noch die Emperor's Children, die mir auf den Sack gehen. Ich tue jetzt einfach mal so, als wäre es wirklich Abaddons Idee. Und sagt so, ey, Abaddon, schnapp dir doch den Fulcrum, geh in den Riss rein, ich wünsche dir viel Glück. Und der Abaddon ist so, ja, nice, ich nehme meine Leute, die besten, die ich hab. Deswegen ist das so geil, weil er nimmt halt sich halt so Klein Horus, seine Eliten, also die Elite von den Sons of Horus, so, ja, und halt alle, die er kriegen kann, so die den harten Kern der Legion, geht auf den Riss zu und nimmt sich Fulcrum mit. Und was da abgeht, ist schon mal ultra fett. Und an der anderen Front, die verlorene Front, da passieren auch so krasse Dinge, dass du, wie gesagt, du hast so ganz viele Handlungsstränge. Du hast einen Rogel Dorn, wo ich euren Podcast immer gehört habe, hier den Pentomancy-Podcast, wo ihr immer sagt, so, na, Rogel Dorn ist so dieser aggressive Rumbrüll-Dude und irgendwie, ja, wenn man irgendwie die Eisenstein-Storyline gelesen hat, so am Ende denkt man sich so, okay, wieso rastet der so aus? Der ist ja super unsympathisch. Da ist er ein unfassbar sympathischer Typ, der richtig zu strugglen hat, dass er irgendwie Millionen in den Tod schickt und versucht irgendwie so, dass diese Kriegslist aufgeht. Geiler Charakter. Du hast es, du hast den Moment, wo Sigismund gegen Fulcrum springt. Das, was René im Podcast meinte, von wegen, Sigismund hat ja irgendwie gegen Fulcrum gekämpft.
Ja.
War nicht so. Sigismund schon völlig im Glauben, so völlig so in seinem Templer, ich habe die Klinge in der Hand, irgendwie das Schwert des Imperators, also nicht das Schwert des Imperators, sondern ein Schwert, dieses schwarze Schwert, und er springt einfach auf Fulcrum los, so völlig batshit crazy, unüberlegt, er springt auf ihn los, rammt ihm das Schwert halt in den Körper von diesem Dämon Fulcrum, und Fulcrum ist nur so. Das ist der ganze Moment. Und dann klatscht halt Sigismund auf den Boden und Fulcrum schlängelt dann zu ihm hin, um ihn zu töten. Und in dem Moment kommt Rogel Dorn und tritt zwischen Sigismund und Fulcrum und sagt, sagt halt zu Fulcrum, zu seinem Bruder so, ja, du musst verzeihen, mein Sohn Sigismund, der überschätzt sich oft maßlos. Und dann schlachten die gegeneinander. Also dann kämpfen die gegeneinander und es ist einfach nur fett. Und du hast halt Abaddon, der halt in diesem ganzen Prozess dann auch merkt, er geht halt in die Falle rein, merkt, dass Perturabo wusste, es ist eine Falle, merkt, dass alle ihn irgendwie verarschen wollen.
Aber Perturabo wusste auch auf der anderen Seite quasi.
Der hat schon geahnt.
Double-check.
Der hat schon gedacht, das war nämlich der Ding, das Ding war, Perturabo dachte sich, ich schick den nervigen Abaddon hin, erster Captain, so, soll der sich da irgendwie betun, und ich schick halt Fulcrum hin, so, ich schick halt Leute hin, die mir egal sind, die mir auf den Sack gehen, und die sollen mal testen, weil, wenn es keine Falle ist, ja gut, dann haben wir halt einen Monat vorher gewonnen, dann geil. Und wenn es eine Falle ist, dann habe ich die halt los. So, das ist Perturabos Gedanke. Also es ist halt so dieses Fünfer um die Ecke denken. Und er tut halt so Abaddon gegenüber so, ja, mach das, ist eine gute Idee, Abaddon, tu das mal. Und Abaddon steht am Ende in dieser Falle, verliert seine ganzen Leute um sich rum, alle werden abgeschlachtet. Und er ist halt so, dann hast du so eine Gedankenstimme von Abaddon, der halt einfach so sagt so, Perturabo, Herr des Eisens, mehr, also der ist ja Herr Herr der Scheiße ist es, sagt er irgendwie so, nicht Herr des Eisens, sondern Herr der Scheiße, und ist alles Scheiße hier, und mit den Dämonen, das ist alles Kacke, es ist so, wir haben unseren Spirit verloren. Und dann hat halt Abaddon so innere Monologstimme von wegen, alles was hier passiert, ist die größte Kacke jemals, wir hätten es niemals machen dürfen, Dämonen, was soll die Scheiße, die ganzen Verräter, die irgendwie batshit crazy sind, was soll die Scheiße, was machen die Emperor's Children? Das ist nicht dieses Mann gegen Mann Kriegerärm-Ding, was ich eigentlich wollte. Und das ist so die ganze Entwicklung. Also es ist so das Buch über, hast du immer so Zweifel von Abaddon, der sich denkt, okay, Horus benimmt sich merkwürdig. Mhm. Mein Vater ist irgendwie komisch. Der ist irgendwie, ist ja nicht mehr der, der immer war. Bis hin, wo er sagt, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, ihr geht mir alle auf den Sack. Und das ist so der Moment und die Hinleitung zum 40k, aber dann, der halt auch sagt, so dort, wo du mir erzählt hast, so finden ihn ja dann die überlebenden Verräter, finden ja einen Abaddon vor, der so sagt, so, ja, eigentlich ist mir das alles Ladepups, was hier passiert, und die sagen, komm, Crusader doch nochmal mit uns. Und dieser Abaddon an diesem Punkt, der wird praktisch in der Kriegslist geboren. Und das ist, da müssen wir aber tief reingehen. Also, so wie ich rede, ist halt gerade, ich möchte so viel erzählen und so reingehen, wirklich in die Details reingehen, und ich halte mich gerade sehr zurück. Deswegen wirkt das vielleicht auch ein bisschen gestellt, weil ich glaube, über das Buch müssen wir nochmal separat reden.
Mann, ich habe jetzt so Bock auf Heresy lesen.
Ja, also ich muss auch sagen, also ich habe jetzt gerade, ich habe gerade mich sehr, sehr zurückgenommen. Ich glaube, deswegen war diese ganze Erzählung so gestellt, weil ich mir dachte, innerlich, ja, okay, der Teil, der ist so fett, da müssen wir drüber reden, aber das dauert jetzt zu lange, wenn ich darüber rede, komm, lass das raus. Ah, oh, die Stelle war übelst fett, ja, kannst jetzt im Ruhm, wenn du dem das erzählst, da geht der Podcast noch 2 Stunden, streichst du raus, deswegen war das jetzt alles sehr gestellt, weil ich mich immer wieder abgebremst habe und mir dachte, nee, das lässt du raus, ah, das kannst du jetzt noch nicht
erzählen. Dann lass uns doch jetzt die nächste Zeit so ein paar Heresy-Sachen machen. Noch so, also weil dann haben wir immer für den, jetzt für so einen längeren Podcast, dann kann man immer so sagen, wir machen so eine Stunde ein Heresy-Buch oder so.
Mhm.
Und dann gehen wir da nochmal so ein bisschen durch die ganze Heresy durch, weil ich habe da auch wieder echt Bock drauf, irgendwie mich da nochmal reinzulesen. Und das passt auch gerade gut zum Thema, weil ich habe auch ein bisschen Bock auf Heresy-Spielen bekommen irgendwie. Mhm. Ich muss jedes Mal, wenn ich so über ein anderes Spielsystem rede, über die Old World-Geschichte nachdenken.
Als du gesagt hast, so tief. Ich spiele einfach
Outward. Deswegen bin ich jetzt erstmal so, ich will jetzt gar nicht so viel erzählen, wie viel Bock ich auf Heresy spielen habe. Wenn du so bist,
Naja, Heresy, ich habe mit Heresy dem Spiel nicht so viel am Hut. Mhm. Also ich glaube, ich würde Blood Angels machen auf jeden Fall, weil ich die halt auch in der Heresy cool fand. Aber ja, wie gesagt, es war jetzt gerade, finde ich, so ein bisschen mit Handbremse reden. Und ich wäre gerne sehr, sehr viel tiefer reingegangen in die Trilogie, in Kriegslist, in Kampf am Tor. Auch die ganze Rede von San Luigi. Diese ganze Rede habe ich ja jetzt auch sehr mit Handbremse
von
irgendwie.
Pellegrino.
Von San Pellegrino habe ich ja jetzt gerade sehr mit Handbremse erzählt oder darüber geredet und habe das sehr kryptisch gehalten, obwohl ich da so tief reingehen will, weil da passiert auch so viel cooles Zeug. Auch drumherum, ich glaube, das war jetzt so ein bisschen sehr mit Handbremse. Und eigentlich wollten wir darüber reden, was ist denn die Horus Heresy? Und das haben wir irgendwie gar nicht gemacht, oder?
So gefühlt. Also ich glaube doch, wir haben ja darüber geredet, was für uns die Heresy ist, und ich glaube, und warum die so funktioniert, wie sie ist. Ich glaube, es ist schon ein geiles Thema.
Aber ich dachte, wir reden, also in der Vorbesprechung, die irgendwie 30 Sekunden ging, so, lass mal über Heresy reden, ja, okay, das war unsere Vorbesprechung. Da habe ich dich so verstanden, dass wir darüber reden, ja, was ist denn die Horus Heresy? Und wir anfangen
Das war eigentlich auch mein Plan, aber dann waren wir schon so tief drin und dann war ich so, okay, nee, wir machen nochmal ein extra Video, wo wir nochmal so erklären, was die Horus Heresy genau ist.
So mit
ist.
Der Imperator, dann, der Kreuzzug.
Genau. Ulanum. Ich würde sagen, wir nehmen das einfach jetzt als quasi dieses längere Format, weil wir ja jetzt nicht jede Woche oder alle 2 Wochen, wollen wir das ja so grob machen, irgendwie voll das aktuelle Thema gerade haben. Und dann kämpfen wir uns da so ein bisschen durch. Und dann können wir auch mal so uns den Raum dafür nehmen, so dann lange über Dinge zu reden. Dann würde ich vorschlagen, wir machen nächstes Mal eine Folge, wo wir nur mal grundlegend erklären, was ist die Heresy, wie hat das alles angefangen. Der Imperator kam an den Start, hat das gemacht. Und dann leitet man noch diese ersten 3 Bücher zu. Und dann gehen wir das mal so nach und nach durch irgendwie. Hätte ich Bock drauf.
Ja, hätte ich auch Bock drauf. Und dann kann ich auch die Handbremse lösen und stauber hier nicht wie so ein Grenzdebiler durch.
Und dann reden wir über jedes Horus Heresy Buch.
Das wir noch nicht gelesen haben?
Ja. Ich werde alle 66 Bücher lesen.
Das habe ich mir ja fest vorgenommen und bin hängen geblieben.
Dann lass uns doch das starten. Wir machen dann so alle 2-3 Wochen machen wir so eine Stunde für ein Heresy-Buch. Und dann muss jeder von uns immer in den 2-3 Wochen das nächste Buch dann fertig gelesen haben.
Aber wir müssen halt, also Dawn of Fire, finde ich, ist ja unser Flaggschiff.
Ja, da bleiben wir auch bei.
Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir müssen erstmal Dawn of Fire machen. Weil ich glaube, wenn wir jetzt schon anfangen, also Uriel Ventress könnte ich ja dann komplett abessen. Mhm. Ich müsste dann, ich weiß nicht, wann ich es machen soll. Wann soll ich denn, ich höre gerade Wolfszeit noch zu Ende. Danach gibt's ja noch Buch 4, was wir dann irgendwann auch besprechen von Dawn of Fire.
Es kommen noch jetzt viele Dawn of Fire Bücher.
Jetzt noch Legion zu Ende hören, was ich ja auch irgendwie 5-mal angefangen habe, Legion, um jetzt zum 7. Mal zu hören, wer die Alpha Legion ist. Also ja, ich habe schon Bock, weil ich habe mir das mal vorgenommen, alle Bücher zu hören oder zu lesen.
Komm, dann machen wir, lass uns sagen, einmal im Monat eine Stunde Heresy und dann immer pro Buch eine Stunde. Einmal im Monat ein Buch.
Du bist richtig Heresy geil. Du bist so ein bisschen, ja okay, ich
und wenn wir mit
das.
Donnerfeier durch sind oder so oder in Luft haben, dann ziehen wir das Tempo ein bisschen an. Aber einmal im Monat. Und die ersten 3 Bücher sind ja geschenkt, die kennen wir ja.
Die kennen wir schon, ja. Da hast du recht. Die ersten 3 Bücher können wir tatsächlich besprechen.
Das heißt,
und
die ersten 3 Monate sind schon mal quasi frei, um schon mal vorzuarbeiten.
Ja. Okay. Okay. Ich sage jetzt einfach mal okay. Du bist wie. Das ist schon wieder so ein Moment. Das ist schon wieder dein verführerisches Lächeln. Das, genau so hat der Mann gelächelt, als er meinte, spiel mal 40k.
Lass uns doch wieder eine Runde 40k
spielen. Lass mal 40k spielen. Vergiss die Hochelfen. Ja. Vergiss Fantasy und Old World. Spiel mal 40k. Das ist dein Punkt. Ja. Und ich komme dann an. Ich sag's euch, wie es ist. Ich komme dann an und dann habe ich irgendwie meine gesamte Freizeit. Ich habe nichts anderes mehr gemacht, außer Heresy zu lesen und zu hören. Und dann sag ich, boah, ich bin jetzt bei Buch 56. Und du bist dann so, ja, also Buch 4 fand ich okay. Also du, ich hab jetzt, kennst du Bohrmaschine?
Ich hab da dieses neue Spiel entdeckt.
Ja, oder dann so, ich hab jetzt mit dem Herr der Ringe Tabletop angefangen, ist voll geil.
Kennst du, da gibt's ja auch richtig viel Lore zu, hast du das mal gelesen?
Kennst du Herr der Ringe? Wollen wir ein bisschen über Herr der Ringe quatschen? Deswegen, wir gucken mal.
Ja.
Wir konzentrieren uns jetzt auf Dawn of Fire. Wir werden jetzt Buch 2 weiter besprechen, weil das ist auch echt fett. Das dürfen wir nicht vergessen.
Ja, das stimmt.
Das dürfen wir nicht vergessen. Dawn of Fire ist immer noch sehr cool. Deswegen gehen wir doch jetzt direkt rein. Genau, wir sollten ja jetzt direkt reingehen. Ich gehe nochmal aufs Klo.
Ja.
Wir sehen uns in einem anderen Video und dann
tschö.